Guten Morgen, ausgeschlafenen guten Morgen. Am ersten Sonntag, nicht nach Trinitatis, sondern am ersten Sonntag der Schulsommerferien. Und während unsere Kinder schon Pläne schmieden, wie sie die nächsten 6 Wochen verbringen möchten, machen wir hier für sie sommerlich weiter. Ich begrüße Bischof Christian Stäblein. Guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Also ich gestehe, die meisten meiner Kinder haben noch nicht Semesterferien.
Aha.
Aber in der Tat, meine Frau als Lehrerin und der Jüngste von uns hat jetzt Ferien wohl verdient, denke ich.
Ja.
Schule in diesen Zeiten ist nicht einfach. Ich denke als erstes mal ein großer Dank an die Lehrerinnen und Lehrer, die übrigens auch in den Ferien ziemlich viel für die Schule tun.
Dem schließe ich mich an.
Na, und ein großes, gutes Entspannen an die Schülerinnen und Schüler. Sommerpause ist dringend nötig und mehr als verdient. Und wir, lieber Herr Wittke, sollten wir vielleicht auch schon mal sagen, dass wir eine Sommerpause einlegen werden?
Sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Ja, das stimmt. Ich glaube, das wäre ganz gut. Heute und am nächsten Sonntag, also kommenden Sonntag, da gibt es noch einen Gottesdienst im Gespräch. Und dann machen wir weiter am Sonntag, den 21. August. Aber das sagen wir Ihnen am Ende auch nochmal alles. Jetzt fangen wir erstmal an, oder?
Jetzt fangen wir erstmal an. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Sind Sie denn schon in Urlaubsstimmung oder nur urlaubsreif?
Also urlaubsreif da ganz
gibt's bestimmt. Gibt's ja durchaus einen Unterschied.
Ja, ja. Aber ich finde schon, Urlaub hat eine gewisse Ambivalenz in diesen Zeiten. Der Krieg macht ja auch keine Pause. Mhm. Und unsere Herausforderungen, etwa die ökologische, werden im Sommer deutlicher denn je. Mhm. In dieser Woche jährt sich die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Das war genau vor einem Jahr, auch in der Urlaubszeit. Also der Urlaub ist nicht frei von den Dingen, die uns unbedingt angehen. Für viele Menschen ist es die Zeit, einen Moment aufs Leben zu schauen, wie lebe ich und will ich so leben? Und das gilt, glaube ich, auch für uns als Gesellschaft. Wie leben wir und wollen wir so leben? Und gleichzeitig, gar keine Frage, ist es eine wichtige Atempause. Ich bin froh, dass wir sie haben. Gegen alle Kurzatmigkeit des Alltags brauchen wir solche Pausen.
Wie ist es bei Ihnen in Ihrem Amt? Kriegen Sie auch wirklich so eine richtige Atempause? Können Sie wirklich so richtig Urlaub machen oder fallen da doch selbst im Urlaub immer wieder Dinge an, die nicht verschoben werden können?
Oh nein, also ich versuche mich nicht so wichtig zu nehmen. Das können immer alles auch andere und das ist gut so. Aber ich bleibe natürlich in regelmäßigen Abständen informiert und wenn was Katastrophales passiert, bin ich erreichbar und bin dann auch da, aber das soll ja nicht sein.
Herr Bischof, zu Zeiten der Bibel ist das Thema Urlaub oder überhaupt das Wort, der Begriff Urlaub noch nicht so präsent gewesen, vermute ich mal, da ist kaum wohl ein Sklave angekommen, hat gesagt, ich hätte jetzt gerne mal ein bisschen Urlaub. Gibt es dennoch in der Bibel Passagen, in denen es explizit um Ausruhen, Entspannung und Müßiggang geht?
Es gibt ganz viele Stellen, da ist davon die Rede, dass Jesus sich zurückzieht, dass er Zeit für sich, dass er Zeit zum Gebet, dass er Zeit für Stille braucht. Eben auch Momente zum Erfrischen und zum Neuwerden und einfach für sich. Überhaupt sind es zur biblischen Zeit ja die religiösen Rituale, die Auszeit und Erholung verschaffen, also das Pilgern zum Fest nach Jerusalem etwa, überhaupt die Feste, von denen ganz viel erzählt wird. Feste sind eben Auszeiten und Gottesdienste ja auch und auch davon erzählt die Bibel kräftig.
Jeden Sonntag können Sie als kleinen Urlaub nutzen, also für eine knappe Stunde abtauchen, sich rausholen lassen aus dem Alltag und Sie könnten sogar gleich 200 Mal verreisen und müssten dafür nicht einmal Berlin verlassen. Es gibt nämlich rund 200 Kirchgebäude allein in Berlin. Was wird denn in denen heute für einen Sonntag gefeiert? Unter welcher Überschrift, Herr Bischof, steht der heutige Sonntag?
Es ist der vierte Sonntag nach Trinitatis und ich sage einfach mal so 2, 3 biblische Sätze, die dazu gehören. Richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Oder lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
Ah, okay.
Also es geht um, ja, es geht darum, wie wir leben, wie wir miteinander leben, was in Gemeinschaft auch trennt und wie wir mit dem umgehen, was nicht gelingt. Es geht um, theologisch sagen wir, um Sünde und wie sie Gemeinschaft zerstört. Und wenn es um Sünde, also um Trennendes von Gott geht, geht es immer auch um die Barmherzigkeit Gottes. Sie wird groß, wenn wir erkennen, was uns von ihm trennt und was uns untereinander entzweit. Dann wird die Barmherzigkeit Gottes noch mal größer, wenn wir darauf gucken.
Dann bringen Sie uns mal rein. Wir kommen zur Bibelstelle. Wo steht sie? Was macht sie da? Und ohne viel vorwegzunehmen, warum heute gerade diese Bibelstelle?
Ja, warum heute gerade diese Bibelstelle? Also erstmal würde ich sagen, weil sie irgendwann im Jahr einmal dran sein muss. Denn es ist eine ganz vertraute oder bekannte, vielen jedenfalls sehr bekannte Geschichte. Sie passt zum Thema Sünde und Erbarmen Gottes. Ja, und ich finde, es ist eine sehr berührende Geschichte, Johannes Evangelium, 8. Kapitel.
Okay.
Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr.
Ja, wirklich eine ganz bekannte Bibelstelle. Und eigentlich, also die Aussage ist irgendwie, finde ich, so klar. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und diese Bibelstelle habe auch ich schon sehr, sehr häufig gehört. Ich glaube auch viele andere auch. Sie ist so klar auch in ihrer Aussage. Und ich frage mich dann, ich frage mal ganz direkt: Warum fällt es uns trotzdem so schwer, so unterwegs zu sein, wenn sie doch so klar ist, die Aussage?
Naja, ich finde, diese Geschichte hat Bilder in sich, die uns auch heute sehr, sehr erschrecken. Und zwar als erstes das Bild, eine Frau in der Mitte von Männern, die richten wollen. Das, finde ich, ist ein ganz furchtbares Bild, zeigt ein ganzes Stück jetzt auch sozusagen die kulturelle Überlieferung, die damit dazugehört, aus dem Patriarchat heraus. Damit muss ich mich ja erstmal auseinandersetzen. Das ist ein Bild, das ich so heute nicht mehr will. Das Zweite ist, dass es eine auf ihre Weise schrecklich aktuelle Geschichte ist. Wenn wir in manche Länder hineingucken, Sudan, Arabische Emirate und andere, da wird Steinigung bis heute praktiziert. Also wir befinden uns nicht auf einer Ebene, wo wir irgendwie nur in die Geschichte gucken, nur in Anführungsstrichen, sondern wir sind bei ganz aktuellen Dingen. Und dann muss ich durch diese Dinge erstmal durch. Oder muss das auch gewahr werden? Das gehört zur Auslegung mit dazu.
Ich mag das sogar ruhig einmal noch mal innehalten, weil das wirklich etwas ist von den Dingen, die ich wirklich so ganz, ganz schwer auch in der heutigen Zeit wirklich begreifen kann. Also wo ich wirklich innehalten muss, um mir vorzustellen, was tun Menschen, anderen Menschen heute noch an. Für mich wirkt das immer wirklich wie, ja, damals in einer grauen Vorzeit und so. Und immer sich nochmal klar zu machen, nein, das findet heute auch immer noch so statt.
Vielleicht hilft es immerhin ein bisschen dabei, um zu begreifen, was Jesus hier tut. Was er auch aufhebt in dem Moment, an dem, was damals auch als geltendes Recht galt für die Kultur. Vielleicht versteht man dann für einen Moment, dass diese Geschichte in ganz, ganz vielen Handschriften, die Bibel ist ja in Handschriften über 1000 Jahre überliefert worden, in ganz, ganz vielen Handschriften bis ins Mittelalter hinein fehlte. Also einfach nicht überliefert worden ist, weil die Menschen meinten, hier hebt Jesus ja im Grunde die Ordnung auf.
Aha.
Und das geht nicht. Wir brauchen die Ordnung. Ich sag jetzt mal so, aus der Sicht derer, die da so rumgeschnippelt haben in dem Text. Weil der Satz, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann gehen alle, weil dann kann keiner mehr richten.
Ja.
Für die Menschen das Gefühl hinterließ, Jesus stellt sich gegen alle Ordnung. Wer soll dann überhaupt noch irgendwie richten, wenn nur die richten dürfen, die ohne Sünde sind? Aber nochmal, wir müssen diese gute evangelische Botschaft, die da drin steckt, wir müssen sie irgendwie zusammenbringen mit diesen Bildern, die mich erschrecken. Und da bleibt als erstes dieses, ja, Femizid würden wir heute auch dazu sagen, eine Gruppe von Männern, die auf eine Frau losgeht.
Und wenn wir es aber mal nicht zusammenbringen, sondern mal trennen davon und sagen, ein Mensch hat gesündigt und andere richten über ihn oder sollten eben nicht über ihn richten, wenn sie nicht auch voller Sünde sind. So, einfach mal das trennen und sagen, wie gehen wir damit um? Das war mein Einstieg nach dem Motto, es ist irgendwie so klar und jeder sagt, ja, ja, ist richtig, glaube ich. Man kann dem immer so ganz schnell zustimmen. Warum fällt es uns aber so schwer?
Ja, ja, ich glaube, abstrakt wird jetzt jeder zustimmen und auch das Befreiende in der Geschichte hören. Mhm. Wenn es dann konkret wird, stoßen sie wieder auf diesen Satz. Wie sollen wir denn jetzt damit umgehen? Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Sollen wir darauf ein Rechtssystem aufbauen, dass nur die urteilen können, die tatsächlich ohne alles sind an der Stelle? Das nein. Und dann müssen wir nämlich durch diese Schicht auch noch durch und begreifen, welche Freiheitsbotschaft Jesus in diesem Moment ja, in geradezu himmlischer Weise aus seinem Mund kommen lässt. Und dann will ich doch einmal auch in die Erzählung an der Stelle einsteigen, weil sie so stark ist. Jesus bückt sich erst und schreibt irgendwie in den Sand, malt in den Sand, also als wäre er irgendwie nicht richtig anwesend oder schreibt er da möglicherweise schon hin, was er dann sagen wird. Wir wissen es aber auch nicht. Also es kommt jetzt auch noch eine ganz andere Sache dazu.
Sie machen das sehr spannend.
Ja,
welche Freiheitsbotschaft ist es? Welche Freiheitsbotschaft ist es?
Dass Gott vergibt.
Was vermuten Sie, was er in den Sand gemalt hat? Hat er was geschrieben?
Davon ist die Kirchengeschichte voll von Spekulationen.
Was vermuten Sie persönlich? Ist es ein Symbol gewesen? Ist es nur ein, ich sortiere meine Gedanken, lasse meinen Finger kreisen?
Ich zögere deshalb, weil ich immer Mühe habe, mich sozusagen in die Psychologie des Gottessohnes hineinzufinden. Mhm. Ja, also und da auch innerlich so eine gewisse Distanz habe, sozusagen in die Gefühle oder in den Kopf Jesu hineinzuschlüpfen. Da habe ich einfach sozusagen eine innere Distanz von meinem Glauben, von meiner Frömmigkeit her. Deswegen nehmen Sie mir das nicht übel, wenn ich an der Stelle einen Moment zögere. Mir hat immer sehr eingeleuchtet, weil Jesus ein ganz frommer Jude gewesen ist, dass er ein Psalmwort in den Sand geschrieben hat. Ich habe ja lange in einem Kloster auch gelebt, in dem so ein Bild von dieser Szene an der Wand war. Ah, ja. Mhm. Und da stand, dass er, das glaube ich nur wieder nicht, dass er sozusagen Psalm so und so dahin geschrieben hat. Aber das Psalmwort, das damit gemeint war, heißt: Wem du willst Sünde anrechnen, wer kann vor dir bestehen, Gott? Gott vergibt bis in alle Tiefe hinein, das ist die Botschaft. Und Jesus macht daraus, ja, ihr habt natürlich im Grunde recht mit eurem Gesetz, aber wer ohne Sünde ist, fängt an und dann sind alle frei in der Geschichte.
Die Flughäfen sind voll, Herr Bischof, die Campingplätze auch, auf den Straßen wird es ebenfalls eng. So viele Menschen sind unterwegs, reisen durch die Welt, viele tolle, schöne, beeindruckende Erlebnisse stehen ihnen bevor. Ja, bleibt mir zu hoffen, ne, dass immer alle gesund bleiben, nichts passiert und sich jeder und jede dann auch wieder freut, wenn er oder sie dann zu Hause wieder ankommt. Was können Sie den vielen Reisenden als Fürbitte mit auf den Weg geben?
Gott, wir bitten dich, begleite auf den Reisen, auf dem Weg. Schenk Zeit zum Luftholen, zum Erfrischen. Gib Kraft und Ruhe, dass unser Atem lang und unsere Kraft wieder groß werden für das, was uns fordert. Sei auf dem Weg, sei du der Weg und zeige neue Wege.
Amen. Fremde Sprachen, andere Kulturen, andere Landschaften. Es gibt so viel auf dieser Welt zu erleben und etwas, das über alle Grenzen hinweg die Menschen verbindet, zumindest verbinden könnte. Ich glaube sogar, das tut es das auch wenn es vielleicht nicht jeder oder jede einzeln mitbekommt. Der Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir. Sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herr Bischof, was sind Sie eigentlich denn so für ein Kofferpack-Typ? Also ich bewundere ja immer meine Frau und meine Tochter, manchmal sogar richtig mit geschriebener Packliste gehen die vor und Alexander und ich, Koffer oder Tasche auf und dann eben alles rein, was gerade griffbereit ist und was nicht direkt vor unseren Augen ist. Das kann auch gerne mal vergessen werden. Aber wie handhaben Sie das?
Ja, also ich denke schon, der letzte Tag ist ja in der Regel der Packtag. Mhm. Und ich muss zugeben, oft war ich dann auch noch nicht da. Das muss ich jetzt mal beschämt festhalten.
Wie noch also, nicht da?
Naja, ich schaffe dann gerade so, meine eigenen Sachen zu packen.
Ja.
Aber das ist ja nun noch nicht so der ganz große Gemeinschaftsbeitrag, sage ich mal an der Stelle. Deswegen finde ich, gehöre ich auch zu denen, die sich sehr zurückhalten sollten, zu fragen, warum wir das oder das denn jetzt nicht dabei haben, wenn wir erstmal dann da sind.
Aber sind Sie so ein Reinschmeißer?
Sind Sie so ein Reinschmeißer oder eher so ein
strategisch vorgehender, so ja, das muss da in die Ecke und so und
ne, ich bin kein Reinschmeißer in den Koffer, aber ich lege die Sachen ordentlich zusammen, aber ich bin jetzt auch nicht der große Stratege, der 5 Tage vorher die ersten Stapel macht und dann überlegt.
Ich merke, Sie machen sich, und das finde ich gut, Sie machen sich gar keine Gedanken darüber, dass es überhaupt Kofferpacktypen geben könnte. Sie tun es einfach.
Na, ich lerne ja jetzt hier bei Ihnen nochmal, aber ich finde immer, ich lerne eher, dass es dann doch immer auch zu viel ist. Ich neige dazu, am liebsten alles mitnehmen zu wollen, weil wer weiß, wie das Wetter wird. Aber am Ende ist es immer viel zu viel und eigentlich ja doch ganz wichtig, sage ich jetzt nochmal, für uns, für alle, dass Platz im Koffer ist für das, was man dort kauft und wieder mitnehmen möchte.
Sehr schön, die Geschenke. Wir packen aber gar keinen Koffer, wir machen weiter, wir bleiben hier. Wir machen zumindest noch nächsten Sonntag weiter, da gibt es noch einen Gottesdienst im Gespräch und dann legen wir auch tatsächlich dann doch eine Sommerpause ein und freuen uns dann, wenn Sie dann wieder dabei sind am Sonntag, den 21. August. Ist dann noch ein bisschen hin, aber bis dahin wird es auch ein schöner Sommer und gerne auch weiterhin und jederzeit mit uns, mit Ihrem Radio Paradiso.
Einen gesegneten, einen sonnigen Sonntag.